Wir hier beim Antritt auf Detektor FM, wir sammeln ja Fahrradgeschichten und in der Ausfahrt des Monats, da sprechen wir einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Egal ob jetzt Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Sprintrekord oder langsamfahren, wir wollen, dass ihr uns ein bisschen mitnehmt, ein kleines Stück auf euren Ausfahrten.
In dieser Ausgabe sprechen wir mit Bastian aus Pforzheim, der Anfang Februar an einer Gedenkfahrt teilgenommen hat. Andreas Mandalka, der unter dem Namen Nathenom bekannte Radaktivist, ist Ende Januar totgefahren worden. Das hat bundesweit Gedenkfahrten ausgelöst. In und bei Pforzheim haben hunderte Menschen daran teilgenommen. Und Bastian ist stellvertretender Sprecher des ADFC Pforzheim-Enzkreis. Und wir sprechen mit ihm über Nathenom und die Ausfahrt. Hallo Bastian.
Hallo.
Du hast Nathenom oder Andreas persönlich gekannt. Wie hast du ihn kennengelernt?
Ich habe ihn kennengelernt über Radverkehrsthemen oder Radverkehrspolitik und haben uns zuerst getroffen im Umfeld der Critical Mass in Pforzheim und dann sind wir uns regelmäßig über den Weg gelaufen.
Und für was hat Nathenom da so gekämpft? Was hat er da so unternommen?
Also Nathenom ist ganz viel im Alltag Fahrrad gefahren. Also der hatte kein Auto gehabt und ist dann auch, war sozusagen aufs Fahrrad dann tatsächlich angewiesen in seiner täglichen Mobilität. Und der hat dann immer auch wieder davon berichtet, dass er dann teilweise auch bei Fahrten über Land, weil er hat in einem Teilort von Pforzheim gewohnt, immer wieder zu knapp überholt wurde. Und das ist natürlich etwas, was einen sehr große Angst macht. Und da wollte er natürlich, dass das aufhört und dass man dagegen vorgeht. Und es war sein großes Thema immer wieder gewesen.
Eine wichtige Rolle scheint dabei der Open Bike Sensor gespielt zu haben für ihn. Was ist das und was hat er damit gemacht?
Ah, der Open Bike Sensor, das muss man sich als Messgerät vorstellen fürs Fahrrad. Das ist mit Ultraschallsensoren misst dieses Gerät den Seitenabstand zu einem Hindernis, in dem Fall natürlich zu einem Auto, und darüber kann man dann natürlich den Überholabstand messen. Das ist von ein paar wirklich Enthusiasten entwickelt, die sich da wirklich ganz tief technisch reinknien und das so ein ganz kompaktes Gerät bauen, was einerseits den Abstand misst, aber dann entsprechend auch aufzeichnet und das Ganze dann auch mit Geodaten referenziert, sodass man immer sagen kann, wer wann wo oder wo zu knapp überholt wurde. Und es ist ganz interessant, dass das Leute machen, aus Eigeninitiative, weil sie halt dieses Erlebnis haben, dass sie zu knapp überholt werden und dass es nicht von staatlicher Seite da irgendwelche Bestrebungen gibt, so ein Gerät zu entwickeln und die Sicherheit für Radfahrende zu verbessern.
Ja, die Leute, die das einsetzen und auch Andreas, was hat er damit gemacht mit diesen Daten, die er da erhoben hat?
Das weiß ich nicht so ganz genau, aber er war sehr stark im Austausch mit den Leuten vom Open Bike Sensor. Also der war für die, also so ein Lead-User oder Power-User. Der hat das Gerät getestet auf seinen vielen Fahrten und konnte da natürlich wertvolle Rückmeldungen geben.
Ja, und der hat ja auch über diese verkehrspolitischen Themen geblockt zum Beispiel, ne? Also er war ja auch relativ sichtbar damit.
Genau, ja, der hat ein tolles Blog gehabt und da hat er dann einfach immer so chronologisch seine Erlebnisse reingeschrieben, ne? Also natürlich nicht nur übers Fahrradfahren, aber auch. Und dadurch lässt sich auch sehr gut nachvollziehen, was er erlebt hat und mit wem er was erlebt hat. Das ist natürlich auch wirklich ein gutes Zeugnis dafür.
Jetzt hast du diesen Open Bike Sensor schon angesprochen und hast gesagt, eigentlich komisch, dass der Staat dann nicht mehr macht. Was wäre denn so deine Idee oder eure Idee, was man damit machen könnte?
Die Behörden sind natürlich dafür zuständig, dass Sicherheit und Ordnung auf den Straßen ist. Und das ist ganz besonders wichtig, dass die Leute, die ungeschützt unterwegs sind, also zu Fuß gehen und Radfahren, dass die auch vor Gefahren geschützt werden. Und bis jetzt ist es einfach so, dieses zu knapp überholen ist sehr ängstigend, weil mit mal plötzlich ein Auto von hinten einem vorbeirauscht oder ein Lastkraftwagen. Und da wünscht man sich natürlich, dass gegen solche Sachen vorgegangen wird. Zu schnelles Fahren wird ja durch Radargeräte und die landläufig bekannten Blitzer sanktioniert. Aber dieses zu knappe Überholen eben überhaupt nicht. Und da wünschen wir uns natürlich, dass da von behördlicher Seite dagegen vorgegangen wird, dass sich die Leute einfach auf dem Fahrrad auch sicher fühlen und auch mehr Fahrrad fahren.
Ganz doofe praktische Frage, wie sollte man das denn machen? Also sollte dann jeder so einen Sensor haben oder sollte die Polizei das irgendwie oder sollte es im Auto eingebaut sein? Also
das müssten eigentlich ja die Behörden beantworten können. Also es muss wirksam sein. Und es ist einfach so, ich weiß als Kraftfahrzeugführer, dass ich jederzeit geblitzt werden könnte. Nun sind die Blitzgeräte natürlich auch ziemlich gut zu sehen und dann wird davor gebremst. Es müsste einfach ein merkbarer Verfolgungsdruck sein, sodass man auch dann irgendwann mal, wenn man sich dann doch mal wieder mit dem Fahrzeug an einem Radfahrenden vorbeigequetscht hat, dass man auch irgendwann mal ein Ticket bekommt und sagt, oh je, hier kassiere ich jetzt einen Punkt und vielleicht 80 Euro für eine Gefährdung oder für eine Behinderung. Und das ist dann schon wirksam. Also ich glaube nicht, dass da jeder mit so einem Messgerät ausgestattet sein sollte, sondern dass es ein ausreichend hoher Repressionsdruck, wenn man es so nennen will, da ist, der einfach dann immer wieder sagt, nee, ich kann jetzt hier als Autofahrer nicht für meinen eigenen Vorteil noch schnell am Radfahrenden vorbeirauschen, sondern ich muss immer wieder befürchten, dass ich dann dafür auch zur Verantwortung gezogen werde.
Ja, wir könnten dem Ganzen ja auch mal noch einen Betrag geben, einen Wert, weil zu knapp ist wahrscheinlich auch eine Sache, die subjektiv ist. Manche Leute denken sich da im PKW wahrscheinlich, das schaffe ich eben irgendwie noch hier irgendwie knapp vorbei. Es ist ja eigentlich ganz klar geregelt, oder?
Ja, das ist ganz klar geregelt. Nach der StVO-Novelle ist es ja mit 1,50 Meter Mindestabstand in der Stadt geregelt und außerorts mit 2 Meter. Und das bedeutet natürlich, dass dafür ein Spurwechsel notwendig ist. Und dass man einfach ausreichend Abstand hat, dass falls der Fahrradfahrer oder die Fahrradfahrende vor dem Auto zu Fall kommt, besteht gar nicht die Gefahr, dass ich mit dem Auto die Person überfahre. Das ist halt wirklich absolute Sicherheit, denn wenn man sich das Ganze in Kombination mit einem Doring-Unfall, also mit einer unvermittelt geöffneten Autotür mal denkt, das heißt also ein Radfahrer fährt an parkenden Autos vorbei, die Tür öffnet sich, er stürzt, kommt zu Fall. Und in dem Moment habe ich bei einem ausreichenden Überholabstand gar nicht die Gefahr, dass ich den Radfahrenden dann, der dann gestürzt ist, überfahre.
Und heißt ja auch als Schlussfolgerung, wenn ich also je Richtung nur eine Fahrspur habe und da ist jemand auf dem Rad und ich will überholen, dann kann ich das nur tun, wenn auf der Gegenfahrbahn kein Verkehr ist.
Genau, genau. Also das ist dann eine ganz logische Sache, denn ich kann ja natürlich auch ein langsames Fahrzeug wie beispielsweise ein Traktor auch nur überholen, wenn ich komplett auf die Gegenfahrbahn fahre. Und was man immer noch mit bedenken muss, sind ja die unterschiedlichen Gefahrenpotenziale und wie sich das anfühlt. Also für einen Autofahrenden, der huscht schnell vorbei an einem Objekt. Für den ist es wahrscheinlich eher nur ein Objekt, der Radfahrende. Aber für denjenigen, der auf dem Fahrrad sitzt, ist es natürlich so ganz unvermittelt, ist mit einem Fahrzeug neben einem und man kann es fast schon berühren. Und das ist natürlich etwas, was die Leute dann wirklich besorgt. Und wenn man das Ganze mal umdreht, beschweren sich natürlich viel zu Fußgehende darüber, wenn sie zu knapp von einem Radfahrenden überholt werden. Und das ist so eine ähnliche Konstellation. Und ich bin auch strikt dagegen, dass man auch zu knapp an zu Fußgehende mit einem Fahrrad vorbeifährt. Aber da können sich die Leute dann das erste Mal auch wirklich reinfühlen, wie das dann ist, aus diesem Gefälle, aus der Gefahr. Also das schwerere und schnellere Fahrzeug überholt ein langsameres Objekt und stellt damit dafür eine Gefährdung dar und erschreckt das auch.
Jetzt hast du relativ viel und wir auch über die Gefahren gesprochen, über das zu enge Überholen und jetzt ist ja bittererweise Andreas gestorben. Wisst ihr denn schon mehr über diesen Unfall?
Nee, wir wissen noch gar nichts über den Unfall. Es war schon mal in der Tageszeitung ein kurzer Bericht, dass noch ermittelt wird und letzten Endes kann man nur mutmaßen, was passiert ist. Und aber die wirkliche Ursachenforschung müssen natürlich das Gericht machen. Wenn man sich die Bilder anschaut, die in den Zeitungen veröffentlicht wurden, sieht man ja ganz deutlich den Einschlag auf der rechten Seite des Fahrzeugs. Also das sieht so aus, als ob der mit der Beifahrerfront von hinten Andreas gerammt hat.
Okay, und die Leute, die jetzt vielleicht diese Bilder noch nicht gesehen haben, ne? Also es handelt sich um einen PKW und einen Radfahrer und eben diese Rammspuren, die du erwähnt hast. An was für einer Stelle ist denn das passiert? Es scheint an der Landstraße zu liegen, oder?
Ja, also ganz genau war das die L574, die verbindet zwei Orte südlich von Pforzheim und das ist einfach eine Landstraße, wenn man so will, die durch den Wald führt, die ist vor kurzem erst neu gemacht worden, verfügt also über einen schönen glatten Asphaltbelag und ist aber an der Stelle über einige hundert Meter frei einsehbar. Das heißt also, an der Stelle, wo die Kollision stattgefunden hat, musste man den Radfahrenden vor einem sehen. Das hat im Dunkeln hat sich diese Kollision ereignet. Jetzt muss man natürlich gucken, ob es dann noch andere auslösende Momente dafür gibt. Aber grundsätzlich kann ich mir kaum vorstellen, dass man einen Radfahrenden auf der Stelle auch im Dunkeln dann wirklich so übersieht, dass man ihn auch ja fast ungebremst dann rammt. Denn wenn man sich die Abstände der Trümmerteile und dort, wo das Fahrzeug nachher zum Stehen gekommen ist, anschaut, dann liegen da fast 100 Meter dazwischen. Also das lässt wirklich den Eindruck aufkommen, dass das ohne Bremsung wirklich die Kollision stattgefunden hat.
Jetzt hat es ja interessanterweise nach diesem Tod deutschlandweit sehr, sehr viel Aufmerksamkeit dafür gegeben. Viele Medien haben darüber berichtet. Wir beispielsweise haben hier auch eine Folge für Zurück zum Thema Fahrradsicherheit gemacht. Es hat bundesweit Gedenkfahrten gegeben. Wie ist es denn dazu gekommen, dass so viele Menschen tatsächlich daran Anteil genommen haben?
Andreas oder Nathenom hatte eine bundesweite Bekanntheit. Also viele Leute haben gelesen, haben seinen Blog gelesen und er hat auch regelmäßig auf Twitter und später dann auf Mastodon über seine Erlebnisse berichtet. Und dadurch war er dann schon sehr bekannt. Und das, was viele ja teilen, ist ja dieses Gefühl des Gefährdetsein und dieses des leichtfertigen Gefährdetsein im Straßenverkehr. Und dazu kommt natürlich noch, dass man relativ schlechte Chancen hat, Leute zur Verantwortung zu ziehen, die einen im Straßenverkehr dann gefährden. Also ich denke mal, dass sich da viele wiedergefunden haben in den Erlebnissen, die er hatte und die auch die Erlebnisse teilen, die dann täglich mit dem Rad unterwegs sind.
Die Gedenkfahrt in Pforzheim oder die von Pforzheim losgegangen ist, an der du teilgenommen hast, wer hat die veranstaltet?
Das waren mehrere Leute, also die aus mehreren Städten bundesweit, die haben sich relativ schnell zusammengefunden und da waren beispielsweise Leute aus Frankfurt oder Berlin mit dabei, die uns da an der Stelle auch wirklich gut unterstützt haben. Leider muss man sagen, haben die natürlich auch schon eine gewisse Erfahrung in der Organisation solcher Gedenkveranstaltungen, weil dort schon häufiger Ghostbikes aufgestellt werden mussten. Und das war aber eine ganz tolle Zusammenarbeit, sodass wir da wirklich richtig gut was auf die Beine gestellt haben.
Auf dieses Ghostbike kommen wir natürlich noch im Gespräch, würde ich sagen. Aber was mich jetzt vor allen Dingen interessieren würde, ist, wie ist es denn ganz konkret abgelaufen? Also wie war diese Gedenkfahrt?
Die Leute haben sich vor der Staatsanwaltschaft in Pforzheim getroffen und dann gab es mehrere Redebeiträge. Dann startete die Gedenkfahrt durch Pforzheim, führte an dem Polizeipräsidium Pforzheim vorbei und dann raus zur Stelle, wo dann die tödliche Kollision stattgefunden hat. Also wir sind einmal komplett durch die Stadt gefahren und auch die Steige hoch, die Andreas sehr oft befahren hat. Und dann durch die Ortschaften bis dann wirklich bis zu der Stelle, wo das Ghostbike aufgestellt wurde.
Ich habe ein paar Bilder gesehen im Nachhinein bei Mastodon, muss ich sagen. Das Wetter war ziemlich furchtbar, aber es waren echt viele Leute da, oder?
Es waren wirklich viele Leute da. Also wir haben mal gezählt und sind auf über 600 Personen gekommen, die da mitgefahren sind. Und wir hatten tatsächlich mit dem Wetter Glück. Für den Februar war es halbwegs warm und auch trocken. Und das war zum Fahrradfahren genau richtig.
Die Redebeiträge vor der Staatsanwaltschaft, ich vermute, dass da Forderungen formuliert wurden. Ist es so gewesen?
Das sind natürlich einerseits Forderungen formuliert worden und aber auch dann wirklich gesagt worden, also so geht's nicht weiter. Denn zu oft hat Andreas, aber das haben auch viele andere ja schon erlebt, Anzeigen gestellt, aber spätestens von der Staatsanwaltschaft wurden sie dann eingestellt, weil das dann mit mangelhaftem öffentlichen Interesse begründet wurde. Die Forderungen, die gestellt wurden, die sind natürlich, denen können sich alle anschließen. Das sind einerseits natürlich gute Radwege, die gerne befahren werden, weil sie zusammenhängend und sicher und bequem sind. Und weiter ist es auch den Leuten wichtig, dass Gefährdungen verfolgt werden durch die Behörden. Also, dass man, wenn man eine Anzeige macht, dass dann auch geschaut wird, wie man dann denjenigen dann zur Verantwortung ziehen kann, sodass der halt von diesem Verhalten ablässt. Und was auch wichtig ist, sind natürlich Tempolimits, denn eine große Geschwindigkeitsdifferenz bedeutet ja auch immer eine große Gefahr für ungeschützte Verkehrsteilnehmende.
Ja, ich vermute, die Anzeigen, die Andreas gemacht hat, haben sich dann wahrscheinlich genau auf solches Verhalten bezogen, wie zu enges Überholen und Schneiden und sowas.
Genau, ja, er ist ja sehr, sehr viel Fahrrad gefahren und ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, dass er dann auch Kameras genommen hat, aber ich denke mal, das wird er gemacht haben zur Beweissicherung und er ist auch mit den Videos zur Polizei gegangen und hat dann Anzeigen erstatten wollen, aber teilweise war es dann so gewesen, dass dann lange rumdiskutiert wurde, ob es da jetzt überhaupt notwendig ist, eine Anzeige zu machen. Ihm wurde auch Belastungseifer vorgeworfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man dann wirklich erstens gefährdet wird und dann zweitens auch noch das Gefühl hat, abgewimmelt zu werden, macht das nicht gerade Spaß, dann Rad zu fahren, beziehungsweise man fühlt sich auch wirklich alleingelassen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die auch viele Leute dann teilen, dieses Gefühl des Alleingelassenseins mit dieser Gefährdung, dass es einfach nicht wichtig genug ist, dass sich da Behörden entsprechend dahinter klemmen und diese Gefährdung dann abstellen.
Du hast das Ghostbike schon angesprochen, also so ein weiß angestrichenes Fahrrad, das ihr zum Gedenken an der Unfallstelle, ja, etabliert habt, eingerichtet habt, dorthin gestellt habt. Und das ist aber, das muss man auch sagen, jetzt im Nachhinein ziemlich schnell zerstört worden. Wisst ihr denn, was da passiert ist?
Ja, wir haben von jemandem, der dort in der Nähe wohnt, den Hinweis bekommen, dass mit der Gedenkstätte irgendwas nicht ist. Und dann bin ich dann am Montag rausgefahren und habe es mir angeschaut. Und da war es so, dieses Ghostbike, das ist an einen Baum angekettet mit einer richtig stabilen Kette. Das war umgeworfen, also da haben wahrscheinlich diejenigen, die die Gedenkstätte verwüstet haben, waren überrascht, dass sie das nicht einfach so entfernen konnten. Und dann waren natürlich sämtliche Grablichter umgetreten, Blumen umgetreten, überall war Wachs verspritzt, die Laterne war umgetreten. Also da haben wirklich Leute diese ganze Gedenkstätte verwüstet. Und man fragt sich, ob es Hass ist auf Radfahrende oder was dahinter steckt. Also es hat wirklich die Leute nochmal so richtig fassungslos gemacht und erschüttert und fand ja nochmal einen bundesweiten Widerhall, dass man wirklich unmittelbar nach dem Aufstellen des Ghostbikes diese ganze Anlage wieder zerstört und verwüstet hat.
Ich entnehme dem jetzt aber, dass ihr überhaupt nicht wisst, wer das gemacht haben könnte, aus welcher Richtung das kommt.
Nee, das können wir natürlich überhaupt nicht wissen. Also ob das einfach nur ein Gelegenheitsstreich gewesen ist, weil jemand da vorbeigekommen ist, oder ob das wirklich Leute gewesen sind, mit denen Andreas eventuell sogar Auseinandersetzungen gehabt hatte, das lässt sich nur mutmaßen. Wir haben das Ganze der Polizei gemeldet, Anzeige wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe gestellt. Die hat auch dann ermittelt dann, aber es ist wahrscheinlich aufgrund der Spurenlage sehr schwierig, da überhaupt zu ermitteln, wer das gewesen sein könnte, weil ja einen Tag vorher standen ja an der Stelle 600 Menschen und haben Andreas gedacht, und da wird es gar keine Spuren geben, zumal es auch zwischendurch noch geregnet hat, um da noch ermitteln zu können, wer das denn gewesen ist.
Ich habe auf Twitter gelesen, dass auch Ordner angegriffen worden sein sollen. Ist das so? Ist das bei euch passiert?
Ich habe es nicht mitbekommen, weil der Demonstrationszug von Pforzheim zur Stelle, der war natürlich sehr, sehr lang. Aber es haben Leute berichtet, dass sich Autofahrende da reingedrängelt haben und Ordner angegriffen haben. Aber konkrete Details kann ich dazu nicht nennen, weil die mir nicht bekannt sind. Was ich aber natürlich wahrgenommen habe, sind natürlich teilweise auch ungeduldige Autofahrende, die dann gehupt haben, als der Demonstrationszug durchgefahren ist. Und ich selbst war auch Ordner gewesen und habe das dann auch mitbekommen, dass nicht alle Leute sich darüber gefreut haben.
Wie hast du denn diese Gedenkfahrt für dich persönlich so wahrgenommen?
Für mich persönlich, also ich war tatsächlich überwältigt, dass so viele Leute an so einem kalten Februarwochenende dann nach Pforzheim kommen. Und das Ganze natürlich noch zur Faschingszeit, also wo das mit den Bahnen natürlich dann auch immer noch ein bisschen schwierig ist, mit Fahrrad mitgenommen zu werden. Also das war wirklich, wirklich schon überwältigend, dass diese große Anteilnahme bundesweit. Und wir hatten Leute dann, die kamen von Kiel bis München, von Berlin bis Frankfurt, wirklich von überall her. Und denen war das so wichtig, auch dieses Zeichen zu setzen, aber auch Andreas zu gedenken, weil das einfach nicht hinzunehmen ist, dass Leute im Straßenverkehr sterben.
Ja, das finde ich interessant. Und übrigens glaube ich, da muss ich Bilder gesehen haben von Leuten, die auf dem Weg nach Pforzheim waren. Da hat es nämlich irgendwie furchtbar geregnet offensichtlich. Aber offensichtlich hattet ihr dann vor Ort Glück mit dem, zumindest Regen.
Wir hatten vor Ort Glück mit dem Regen, aber es sind Leute, das weiß ich, aus Karlsruhe nach Pforzheim gekommen mit dem Fahrrad. Und es sind Leute aus Stuttgart mit dem Fahrrad gekommen. Da weiß ich natürlich nicht, wie es unterwegs die Wetterbedingungen sind. Allerdings muss man sagen, die Leute, die da Fahrrad fahren, die sind natürlich auch hart im Nehmen und sind natürlich auch gut ausgestattet mit Bekleidung und so weiter.
Es ist vielleicht schwierig jetzt an der Stelle zu sagen, wenn ich dich frage, was du mitnimmst. Ich versuche es mal nochmal anders zu formulieren. Ne? Also da ist jemand gestorben, der jahrelang darauf hingewiesen hat, auf die Gefahren im Straßenverkehr und nicht nur die Gefahren, sondern auch konkret die Gefahren, die von solchem Verhalten, regelwidrigen Verhalten ausgehen, der ist letzten Endes sehr wahrscheinlich auch durch diese Umstände zu Tode gekommen. Was folgt daraus? Also was muss man da mitnehmen? Was folgt daraus auch im Sinne von, ich sag mal, politischem Wirken, gesellschaftlichem Wirken?
Also für mich folgt daraus, dass gute und sichere Radwege was Selbstverständliches sein müssen, und es ist ganz, ganz Schlimmes, wenn jemand im Straßenverkehr zu Tode kommt, und gerade jemand, der sich dann wirklich für gute Radwege eingesetzt hat. Und da wünsche ich mir einfach, dass es da mehr Nachdruck gibt und auch mehr politischen Willen, aber auch in den Verwaltungen mehr Umsetzungsbereitschaft, gute Radwege einzurichten. Denn man muss auch immer wieder sagen, hier und da mag es einen Radweg mal geben, aber es ist kein Netz. Und das Ganze müssen wir natürlich irgendwie als Netz denken und als Angebot. Und dann setzen sich die Leute aufs Fahrrad. Und da wäre es mir ganz wichtig, wenn wir mit den Forderungen, die ja schon seit vielen, vielen Jahren gestellt werden, einfach da Gehör finden, aber auch, dass sich das Ganze dann auch in entsprechende Infrastruktur niederschlägt, denn es ist ja völlig inakzeptabel, dass Menschen sterben und dass erst dann eine gewisse Aufmerksamkeit auf das Thema dann gerichtet wird.
So zynisch das klingt, weil du es gerade so sagst, weil erst dann eine gewisse Aufmerksamkeit da drauf ist, aber jetzt ist ja tatsächlich da eine Aufmerksamkeit drauf. Macht dir das Hoffnung oder denkst du, naja, in 5 Wochen oder so ist es eh wieder vorbei?
Das macht mir natürlich Hoffnung, dass sich dadurch dann was bewegt. Allerdings muss er natürlich dranbleiben, auch wir als ADFC, dass wir dann diese Forderung immer und immer wieder transportieren. Jetzt steht die Gemeinderatswahl im Juni an. Da werden wir natürlich auch abklopfen, ob die Kandidatinnen und Kandidaten, welche Vorhaben sie da beim Radverkehr haben und somit natürlich auch für die Sicherheit der Leute und aber auch für die Steigerung der Lebensqualität in Pforzheim. Denn da haben wir noch eine ganze Menge Aufholbedarf, denn in den letzten Jahren ist wirklich sehr, sehr wenig da getan worden und da fehlt uns wirklich noch gute und sichere Radwege, wo die Leute dann gerne Fahrrad fahren.
Wir haben hier in unserem Podcast im Dezember letzten Jahres 2 Stunden darüber gesprochen, unter welchen widrigen Umständen sichere Radinfrastruktur gerade auf dem Land überhaupt entstehen kann. Und du hast es jetzt ja auch gesagt, ne? Also es wurde schon öfter darauf hingewiesen und es fehlt der, ja, ist die Frage, was fehlt? Also fehlt nur der politische Wille oder fehlt überhaupt eine, sag ich mal, ein leistungsfähiger oder ein pragmatischer Rechtsrahmen, der dazu führt, dass man das wirklich umsetzen kann. Weil ich persönlich höre die Forderung nach sicherer Radinfrastruktur schon sehr lang. Aber woran liegt es denn da? Ist das Problembewusstsein zu gering? Ist es rechtlich zu schwierig einzurichten?
Also für mich stellt sich so dar, dass das Problembewusstsein einfach zu gering ist. Ich habe den Podcast auch gehört und ich weiß, dass es auch schwierig ist, Radwege auch überörtlich anzulegen. Weil man, wenn man unterschiedliche Straßenbaulasten hat, dann gibt es Landesstraßen, Bundesstraßen etc., dann sind dann unterschiedliche Straßenbaulastträger. Aber was mir wichtig ist, beim Autoverkehr hat man es auch geschafft. Also ich fahre eine Fahrbahn, eine Straße mit dem Auto und weiß, im nächsten Ort kommt die Straße an, ich fahre durch und komme in den nächsten Ort, in den übernächsten Ort und überall ist halt eine breite Fahrbahn, die so breit ist, dass ich halt mit dem Fahrzeug drauf fahren kann. Die ist auch halbwegs in Ordnung gehalten. Und hört auch nicht einfach zwischendrin auf. Also das schaffen natürlich Kommunen, das schaffen Landkreise, das schafft man sogar an den Übergängen zwischen Bundesländern, dass man da mit dem Auto durchfährt. So, und genau das wünsche ich mir natürlich auch für den Radverkehr, dass nicht an irgendeiner Stelle, weil das mit der Straßenbaulast oder mit den Gemarkungsgrenzen nicht geklärt ist oder auch nicht geklärt werden will, dass man da durchgehende Radwegenetze hat, sodass die Leute die kurzen Wege auf dem Land natürlich auch mit dem Rad fahren. Und ich habe mal nachgeschaut in der letzten Erhebung Mobilität in Deutschland von 2017. Wenn man da schaut, sind 30% der Wege unter 5 Kilometer, auch auf dem Land und auf dörflichen Strukturen. Also da haben wir auch ein erhebliches Potenzial an Menschen, die da Fahrrad fahren könnten. Allerdings ist es immer so, solange es keine guten Radwege gibt, setzen sich die Leute nicht aufs Fahrrad, die sich da unsicher drauf fühlen. Und da wünsche ich mir natürlich, dass es da mehr Bereitschaft gibt, auch gute Radwege anzulegen und sich dann auch an Gemarkungsgrenzen oder Landkreisgrenzen einfach zusammenzusetzen und zu gucken, wie kann man hier das hinbekommen, dass man mit dem Fahrrad von A nach B fährt, ohne überhaupt zu merken, dass man an unterschiedlichen Rechtsgebiete oder Straßenbaulasten berührt, sondern einfach der Radweg durchgehend ist.
Das fordert Bastian Wetzke vom ADFC Pforzheim-Enzkreis. Er hat an der Gedenkfahrt für Nathenom teilgenommen und mit uns darüber gesprochen, über den Aktivismus von Nathenom und den Fall und natürlich auch über das Thema Überholabstand auf dem Fahrrad. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Bastian.